Apropos ist eine Produktion vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Wenn ihr unsere redaktionelle Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten mit einem Abo. Alle Infos gibt's auf tagiabo.ch.
Heute bei Apropos: Protest in China. Ein weisses Papier ist zum Symbol geworden.
Blank pieces of paper held aloft by protesters like here in Beijing. A silent rejection of censorship.
Weisse Blätter heben Demonstrantinnen und Demonstranten in mehreren Grossstädten in China in die Luft und sie rufen keine PCR-Tests mehr und wir wollen Freiheit. Ein Moment lang hat es Bilder aus China, wie man sie sonst selten sieht. Bis die Sicherheitskräfte dann wieder voll reagiert haben. Wie es zu diesen Protesten gekommen ist in den letzten Tagen und was davon wird bleiben, über das reden wir heute im Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Christoph Münger. Er leitet das Auslandressort von Tamedia. Hallo Christoph.
Sali, Mirja.
Christoph, bei uns im Studio und auch im Büro liegen sie überall rum. Ich habe hier ein paar dabei. Weisse, leere A4-Blätter. In China haben diese Blätter gerade ziemlich eine Bedeutung bekommen. Für was stehen die weissen Papierseiten?
Das wissen jetzt die allermeisten in China, nämlich für eine sehr klare Kritik am Regime und an dieser sehr rigiden Corona-Politik. Und das ist, finde ich, doch ziemlich genial, weil so kann man eigentlich noch niemandem vorwerfen, er oder sie hat sich regimekritisch geäussert. Auf die Idee, finde ich, muss man auch zuerst mal kommen. Und sie ist ganz einfach und entscheidend, sie ist nicht digital. Mhm. Digital ist nämlich das Regime, oder? Wer heute analog protestiert in so einem Land wie China, ist so richtig subversiv. Und die Papierblätter, die liegen ja eigentlich überall rum. Man kann auch ein Schokipapier einfach umkehren, hat man auch ein weißes Blatt. Darum geht's da. Und darum ist auch die Rede von einer A4-Revolution wegen dem Format. Mhm. Aber die Demonstranten, sie gehen ja so gerne noch weiter, weil gewisse schreiben doch etwas drauf auf das Bierblatt, zum Beispiel toll, toll, toll oder super oder was auch immer. Und das ist ziemlich ironisch und damit auch kreativ. Und vor dem fürchten sich natürlich die Kommunisten am meisten, die sind ziemlich humorlos. Und Humor ist auch schon immer eine Waffe gewesen, wie wir wissen.
Gut, also die Mittel sind recht kreativ, die gewählt werden, eben mit dem alltäglichen weißen Papier. Jetzt demonstrieren die Menschen mit diesen Blättern in der Hand ja seit mehreren Tagen. Kann man beziffern, wie viele Chinesinnen und Chinesen da in den letzten Tagen auf der Straße sind?
Wie viele das genau sind, wissen wir da natürlich nicht. Wahrscheinlich weiss man selbst dort nicht. Aber man vermutet, es sind Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende. Aber noch wichtiger als die Zahl von diesen Demonstrierenden ist, dass eben nicht nur in Peking oder in Shanghai demonstriert wird, sondern auch in anderen Städten. Zum Beispiel in Chengdu, auch eine Multimillionenstadt im Westen, in Changshu im Süden, in Nanjing im Osten. Und an fast 80 Universitäten haben die Studierenden Protestaktionen organisiert. Erstmals hat man das Gefühl, hat da die Kommunikation gespielt zwischen den verschiedenen Teilen im Land. Und da genau da hat das Regime wollen verhindern. Und jetzt muss man fairerweise natürlich sagen, das ist wieder nur durch Digitalisierung möglich gewesen.
Mhm. Was das jetzt bedeutet, über das reden wir nachher gerade noch. Ich will nochmal zurückschauen, was denn die Demonstrationen jetzt gerade ausgelöst hat. Was steht am Anfang von diesen Protesten?
Fast buchstäblich ist der Funke von einem Hausbrand ausgegangen in Urumqi, das ist die Hauptstadt von Xinjiang, der umstrittenen Uiguren-Provinz. Das Problem war, dass das Haus brennt hat und wegen Corona-Massnahmen, man hat da ein Quartier abgesperrt, sind die Feuerwehrauto nicht durchgekommen. Dann sind offenbar 10 Leute verbrennt, weil man das Haus nicht hat können löschen, den Brand nicht hat können löschen. Und darum sind jetzt in Shanghai die Demonstrierenden in die Urumqi-Straße gegangen, die es dort gibt. Wie es bei uns auch, in Zürich gibt es eine Berner Straße, in Bern gibt es eine Zürich-Straße, da ist jetzt halt die Urumqi-Straße. Und die Strassenschilder sind jetzt dort in Shanghai abmontiert worden. Die Straße ist verbarrikadiert, dort kann niemand mehr durch. Und ich vermute stark, es gibt in ganz China keine Urumqi-Straße mehr. Außerdem ist noch als beschleunigender Faktor dazugekommen, offenbar die Fußball-WM. Die Chinesen, die sind Fußball verrückt, sind so nicht so gut die Mannschaft, sind selten dabei. Aber sie schauen sehr wohl die Fußball-Weltmannschaft am Fernsehen und sie haben dort gesehen, dass Tausende, Zehntausende in den Stadien sind. Niemand hat eine Maske, alles beieinander, freut sich, ruft aus, tut und macht und das ohne irgendwelche sichtbare Corona-Massnahmen.
Mhm. Also das sind die beiden Auslöser. Man hat den Hausbrand, man hat die WM. Aber die Wut, die dem Ganzen zugrunde liegt, die gibt's ja auch schon länger, oder?
Ja, natürlich. China leidet seit längerem unter der Corona-Pandemie ganz stark. Vor allem seit das Omikron aufgekommen ist, haben sie sehr rigid reagiert, eben mit den Ausgangssperren, mit den Lockdowns. Und werden sehr hart durchgesetzt. Wir kommen noch dazu. Und das hat sicher dazu geführt, dass jetzt wie ein Ermüdungsbruch gekommen ist.
Die harten Massnahmen, da steht ja alles so ein bisschen unter dieser Zero-Covid-Politik von der chinesischen Regierung. Was steckt denn genau hinter dieser Politik?
Also der Xi Jinping, die Führung von Xi Jinping bezeichnet die Null-Covid-Politik als persönlichen Erfolg vom Staats- und Parteichef. Und was vor 3 Jahren mit der Pandemie in Wuhan losgegangen ist, ist die Politik durchaus sinnvoll gewesen, oder? Man hat mit Lockdowns und Quarantänen versucht, die Verbreitung einzudämmen. Und weil da hat man den Virus gerne noch nicht kennt, geschweige denn hat es einen Impfstoff gegeben. Und die Spitäler sind auch nicht darauf vorbereitet gewesen. Das hat man sofort alles abgefahren, um einfach abzubremsen. Das war bei uns ja auch so gewesen. Und da war China ziemlich erfolgreich gewesen. Es ist wirklich gelungen, die Pandemie einzudämmen.
Also das Erfolgsrezept, ist es dann so weitergegangen, so erfolgreich mit dieser Strategie?
Nein, eben nicht. Oder währenddem man dann im Westen neuartige Impfstoffe entwickelt hat, hat China am Ski seiner Methode festgehalten, also Quarantäne und immer wieder Tests und Shutdowns von der Wirtschaft. Tatsächlich sind natürlich die Chinesinnen und Chinesen einiges toleranter als unsere Gesellschaft, also was so Einschränkungen betrifft. Aber irgendwann hat die Wirtschaft dermaßen gelitten und vor allem die Millionen Chinesinnen und Chinesen. Sie sind eingesperrt in ihren Wohnungen. Sie haben Essen so in Säcken bekommen, meistens zu wenig, sie haben Hunger gehabt. Und ganz schlimm, also die Kinder, die infiziert worden sind, sind die Eltern weggenommen worden und sind dann so in unordentlichen Krankenstationen untergebracht worden. Da hat schlimme Bilder gesehen, man hat das teilweise in kleinen Filmen gesehen, die eingepackten 4-5-Jährigen, es war nicht zum Zuschauen gewesen. Die Teams von Gesundheitsbeamten haben dann die Infizierten in diesen Häuserinnen mit Desinfektionsmitteln richtiggehend übergossen. Und das Leben der Leute ist wirklich denen Aufseher, Polizisten und Stadtbeamten in diesen Provinzen ausgeliefert gewesen. Also die haben niemandem Rechenschaft müssen, ablegen. Und diese Geschichten haben sich angefangen zu verbreiten und da hat sich jetzt offenbar etwas zusammengebraut.
Mhm. Aber das ist sehr ein anderer Weg, wie wir es jetzt zum Beispiel auch kennen, wie bei uns die Massnahmen, wie es mit diesen Massnahmen weitergegangen ist. Wieso hat denn China oder wieso hat der Xi Jinping so einen anderen Weg gewählt?
In erster Linie aus politischen Gründen, oder? Wenn er erklärt, wenn die angelegt hat, wäre das als Fehler und Scheitern interpretiert. Worden. Und das geht natürlich gar nicht in die kommunistische Partei, die sich selber als unfehlbar bezeichnet. Und das ist eben der grosse Unterschied zu den Demokratien im Westen und auch zu der Schweiz, wo man mit Try and Error durch die Pandemie durchgegangen ist. Man hat eine Methode entwickelt, um das Virus einzudämmen, angefangen vom Impfstoff mit verschiedenen anderen Massnahmen, Masken und so weiter und so fort. Das nur zur Erinnerung an die Hörerinnen und Hörer, die glauben, dass Diktatur immer noch besser geeignet sei als Demokratie, um eine Pandemie zu bekämpfen.
是的。现在告诉你一个事实，就是病房很紧张，隔离点没有房间，120没有车。明白。是事实，现在嘛让我通知人家阳性。Es hat ja entsprechend, wie du das beschreibst, auch immer wieder Protest gegeben und eben auch Versuche von der Zivilbevölkerung, um sich irgendwie gegen die strikten Regeln zu wehren, wie das halt möglich ist. Zum Beispiel eben auch der April, wo es in Shanghai sehr einen strikten Lockdown gegeben hat. Wir haben damals auch schon über das Video, über das Voices of April Video geredet. Wir können die Folge dazu auch gerne noch verlinken. Was ist denn jetzt das Mal bei diesen Protesten anders? Also wie hätte es können passieren, dass es das Mal trotz dieser Zensur, dass so viele Bilder um die Welt gehen?
Ich kann es nur mit der schieren Massen erklären, oder? Der chinesische Überwachungsstaat ist extrem ausgebaut. Man redet ja auch von einer digitalen Diktatur. Aber offenbar ist selbst der gigantische Zensurapparat überfordert gewesen, was ein Hinweis darauf ist, dass die Proteste ein Ausmaß angenommen hat, wo die KP nicht damit gerechnet hat. Es ist ein bisschen wie ein Dampfkochtopf, oder? Höchster Druck. Es ist nicht so, dass der jetzt explodiert wäre, aber es räumt so ein bisschen raus, wenn die Dichtung nicht mehr ganz dicht ist, oder? Allerdings, und das ist einschränkend gemeint, wirken die Proteste nicht organisiert. Es gibt keinen Anführer oder eine Anführerin, die jetzt bekannt wäre. Und das macht es natürlich den Behörden relativ einfach, Kontrolle zurückzugewinnen.
Mhm. Dass man die Kontrolle zurückgewonnen hat, das hat man auch gesehen dann bei anderen Bildern, die man dann hat sehen können. Es hat wahnsinnig schnell der Sicherheitsapparat auch wieder die Proteste unterdrückt. Es hat auch mehrere Angriffe gegeben auf Journalisten.
Non, absolument jamais. La tension est vraiment à son
comble. Zum Beispiel auf einen RTS-Journalist.
Je vais être embarqué après ce duplex au poste de police.
Oder auch der BBC-Journalist Ed Lawrence, der sogar geschlagen wurde, wie man auf Videos sehen kann, und eben auch festgenommen worden ist. Was droht denn jetzt diesen Menschen für Folgen, wenn sie sich an so Protest beteiligt haben? Oder sogar diesen Journalisten, die ja eigentlich nur darüber berichten?
Also die Journalistinnen und Journalisten, insbesondere die aus dem Westen, die riskieren, dass sie rausgeworfen werden. Man kann hoffen, dass sie sonst nicht grosse Einschränkungen oder gar Haft in Kauf nehmen müssen. Mit den Demonstrierenden in China ist es eine andere Geschichte. Denen drohen wirklich mehrjährige Haftstrafen. Und natürlich versucht das Regime, Rädelsführer zu isolieren. Oder wir haben das gesehen bei den Protesten in Hongkong beispielsweise. Dann sind sie sehr aktiv jetzt auf der Straße. Sie kontrollieren die Leute, sie halten zusammen, man muss sich ausweisen. Insbesondere muss man das Handy zeigen. Und dann schauen sie drauf, ob da Fotos oder Filmmaterial ist, das verdächtig ist. Und wer dort natürlich so Sachen drauf hat, gerade den Empfang vom Staatsapparat. Und das wünscht mir wirklich niemandem. Weil wer schon mal in China war, weiss es, da hat es wirklich an jedem Strassenecke unzählige Uniformierte. Da hat es viel Sicherheitspersonal. Und das sind nur die Uniformierten, die nicht Uniformierten, nimmt man ja nicht zur Kenntnis. Also das ist jetzt nochmal extrem ausgebaut worden.
Das heisst, man kann jetzt auch damit rechnen, dass die Proteste in dieser Grösse nicht mehr werden sichtbar sein in den nächsten Tagen?
Ich vermute stark, ja.
Wie gross ist denn aber die Bedeutung von diesen paar Stunden oder auch von diesen Tagen, wo man die Proteste eben weltweit hat können wahrnehmen?
Das ist wirklich nicht zu unterschätzen, weil das hätte jetzt niemand für möglich gehalten, oder? Aber offenbar mottet es da doch ziemlich in dem China unter der Oberfläche. Und so stabil, wie die Diktatur gegen aussen immer gewirkt hat, ist sie offenbar nicht, oder? Wenn wir uns da vor einem Jahr in dem Podcast unterhalten hätten und du mich gefragt hättest, welche von diesen drei Supermächten instabilste wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, höchstwahrscheinlich die USA, weil da ist der Putin voll unterwegs gewesen, mit dem Aufmarsch von der Ukraine, voller Selbstvertrauen, alle haben Angst gehabt vor ihm, jetzt ist sein Krieg in Stocken gekommen. Und vom Xi Jinping haben wir gewusst, dass er eigentlich alles darauf anlegt, seine Macht auf Lebenszeit abzusichern. Jetzt wissen wir, dass beide Diktaturen, die in Peking und die in Moskau, nicht ganz so stabil sind, wie es ausgesehen hat.
Mhm. Werden denn die Proteste jetzt etwas verändern? Also könnte es auch dazu kommen, dass man eben zum Beispiel die Massnahmen lockern, dass man von dieser Zero-Covid-Strategie wegkommt?
Offenbar gibt es einzelne Lockerungen, da haben wir können lesen. Also Containerstädte, die für Infizierte, ich glaube in Chengdu, eingerichtet worden sind, ohne sanitäre Anlagen. Niemand hat dort hinwollen. Die sind jetzt geschlossen worden. Man hat gesagt, das Projekt sei sistiert. Dann ist auch eine Ausgangssperre in einem Quartier in Peking gelockert worden. Auch wird Peking, also das Regime, mehr impfen. Das ist ja das Hauptproblem, dass viel zu wenig geimpft sind. Aber, das muss man einschränkend sagen, ein abrupter Strategiewechsel wäre jetzt natürlich sowieso problematisch, weil die Spitäler in China würden geradezu überrollt. Also wir reden von 1,3 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohnern, oder? Und das Problem ist die, wie gesagt, die tiefe Impfrate, weil die Chinesen vor allem zuerst junge und Berufstätige geimpft haben und viele alte und darum besonders gefährdete Menschen sind nicht geimpft. Es ist wie ein Supertanker, der in voller Fahrt ist und der treibt man nicht einfach so schnell. Ein Strategiewechsel müsste wohl voraussetzen, dass China eine absolut rigorose Impfkampagne startet. Und das vor allem nicht mit dem eigenen Impfstoff, wo offenbar nicht sehr stark sind und vor allem ungenügend vor Omikron schützt, sondern mit dem mRNA-Impfstoff, wie wir es da im Westen verwendet. Das hat erst im Westen die Möglichkeit, eröffnet, die Lockdowns zu stoppen. Aber das wäre natürlich ein Eingeständnis von der KP in China und darum hat sich das Regime auch schon entsprechend geäussert, dass sie an ihrer Strategie werden festhalten.
Wir glauben, dass unser Kampf gegen Covid-19 von der Führung der Kommunistischen Partei Chinas zusammen mit dem chinesischen Volk erfolgreich sein wird.
Also das ist ein Sprecher vom Außenministerium. Jetzt haben wir ja in den letzten Wochen nicht nur Proteste gesehen in China, sondern auch im Iran. Wenn man das da in der Schweiz so von diesen Protesten liest oder auch hört, das gehört, ist ja immer die Hoffnung da, dass sich irgendetwas wird verändern in so autoritären Staaten. Ist das, wenn ich dir jetzt zulasse, in dem Fall ein bisschen eine falsche Hoffnung?
Zu viel Hoffnung würde ich erfahrungsgemäß nicht drinstecken. Wir haben schon Proteste gesehen in China, Stichwort Hongkong, wir haben welche gesehen im Iran. Obwohl die Protestierenden in China wie auch im Iran höchsten Respekt verdienen für ihren Mut. Weil sie setzen sich enormen Gefahren aus, nicht nur sich selber, sondern auch ihre ganze Familie. Aber im Iran und noch weit ausgeprägter in China haben sich über Jahrzehnte Regime etabliert, wo ein Großteil von ihrer Macht darauf verwendet, sich selber an der Macht zu halten, oder? Das ist eigentlich das Hauptziel. Und die Sicherheitsapparate in beiden Ländern sind wahnsinnig gross geworden. Sie sind kompromisslos und zum Teil auch brutal. Es ist darum heute, Stand jetzt, einigermaßen schwierig, sich vorzustellen, wie die beiden Regime, einerseits das kommunistische in Peking, andererseits das islamistische in Teheran, von der Macht sollten verdrängt werden. Da bin ich einigermaßen pessimistisch, aber ich lasse mich natürlich gern positiv überraschen.
Die Lage, die werden wir natürlich auch weiter begleiten. Man kann auf der Dogi-App und auch bei allen anderen Tamedia-Titeln natürlich auch noch zahlreiche Inhalte zu dem finden und findet dort auch immer alles zur aktuellen Lage. Danke vielmals, Christoph, für die Einordnungen heute und für das Gespräch.
Danke dir.
Das war es, die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch, wenn ihr uns schreibt. Ihr könnt uns erreichen über podcasts@tamedia.ch und natürlich könnt ihr uns auch in jeder Podcast-App eine Bewertung hinterlassen. Das kommt alles bei uns an. Und die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.